Wir melden uns mit Folge 2 unserer Staffel Litigation at Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. In insgesamt 7 Folgen spreche ich mit den Kollegen aus unserem Litigation-Team über ihre jeweils 3 tollsten, schlechtesten, lehrreichsten, absurdesten gerichtlichen Verfahren. Heute darf mein Freund und Kollege Christoph Elsner aus seiner 100-jährigen Erfahrung mit guten und schlechten Prozessen berichten. Hallo, lieber Christoph.
Hallo Martin, ich freue mich sehr.
Das ist gelogen, weiß ich, weil ich deine Augenbrauen bei den 100 Jahren gesehen habe, aber fast. So, die Dauerhörer dieses Podcasts kennen und schätzen Christoph seit der Gründung, Teil von Herting Rechtsanwälte und Partner im Litigation-Team und unser Mann für die besonders schwierigen Fälle. Er war jedenfalls schon 3-mal hier im Podcast zum Filmrecht mit der Produzentin Yamida Wenske, gemeinsam mit Josef Schwarz zu Schiedsgerichtsverfahren und ja schon ein bisschen näher dran an unserem heutigen Thema in Folge 23 unter dem schönen Titel Bittersweet Symphony über das Scheitern von IT-Projekten und wie man es verhindern kann. Also wer da reinhören möchte, mag das gerne tun. Christoph, auch du hast 3 Fälle mitgebracht und bevor wir da in die Einzelheiten einsteigen, was ist denn so der gemeinsame Nenner deiner 3 Fälle?
Ich habe mir mal gedacht, wir könnten das Thema Sachverständige in IT-Prozessen beleuchten. Sachverständige kommen meistens oder eigentlich immer dann zum Tragen, wenn Fragen streitig sind.
Wenn der Sachverstand des Gerichts nicht ausreicht, kann man das so sagen?
Wenn der Sachverstand des Gerichts nicht ausreicht, dann sollten Sie vielleicht noch ein bisschen öfter in Erscheinung treten. Ja, wenn es um technische Fragen oder um Sachverhalts, also beim IT-Recht technische Fragen, also um Sachverhaltsfragen geht, Rechtssachverständige gibt es eigentlich nicht, außer manchmal für ausländisches Recht. Aber im Grundsatz muss der Richter das Recht kennen, aber er muss sich mit den Tatsachen, wenn die streitig sind und insbesondere wenn sie technische Sachverhalte betreffen, nicht auskennen, sondern kann sich dort fremden Sachverstands bedienen, beziehungsweise nicht der Richter bedient sich fremden Sachverstands, sondern die Parteien bedienen sich fremden Sachverstands. Der Sachverständige ist nämlich ein Beweismittel im Zivilprozess.
Genau, und zwar die Partei, für die es sozusagen günstig ist, was der Sachverständige aussagen soll, die muss wahrscheinlich den Sachverständigen mal in den Prozess bringen.
Also günstig, die beweisbelastete Partei muss den Sachverständigen in den Prozess bringen. Ja, das kann natürlich immer wechseln, wenn der eine Sachverständige etwas ausgesagt hat, dann kann es der mit dem Gegenbeweis belasteten Partei durchaus auch etwas bringen, nochmal einen Gegensachverständigen zu benennen.
Okay, da kommen wir jetzt schon in die Einzelheiten. Im IT-Prozess ist wahrscheinlich der typische Fall, es wird behauptet, die Software sei mangelhaft und der Sachverständige, weil sie zum Beispiel 7 Sekunden braucht, bis sie eine Rechenoperation ausführt und der Sachverständige muss dann, wenn er denn als Beweismittel eingeführt wird, ausführen dazu, ob es Mangel ist oder nicht. Also ob es abweicht von dem, was man vereinbart hatte oder erwarten darf.
Ja, wobei die Frage, ob jetzt Software tatsächlich mangelhaft ist, gar nicht mal die häufigste ist, jedenfalls nicht in unserer Praxis, sondern eher Fragen, ob IT-Dienstleister ordnungsgemäß gehandelt haben, ob man hätte für ein besseres Backup sorgen müssen, ob das Netzwerk ordnungsgemäß ausgerichtet war, etc. Aber es gibt durchaus auch Fälle, in denen es um Softwaremängel geht. Also das ist ja...
Okay, gut. Ich glaube, es wird noch ein bisschen klarer, wenn wir mal einsteigen in deine 3 Fälle. Insofern die Bitte an dich, mal den ersten Fall, den du mitgebracht hast, kurz zu erläutern.
Notwendigerweise natürlich ein bisschen abstrakt, weil Mandanten legen wir nicht offen, aber vom Sachverhalt eigentlich relativ einfach technische Streitfrage, ein automatisierter Kran, ein Kran, der bestimmte Prozessschritte selbst vorgenommen hat und benutzt worden ist, um erhebliche Lasten zu bewegen. Der wird bedient von einem Mitarbeiter und der Mitarbeiter denkt, das ist alles im Automatikbetrieb, so hieß es in dem konkreten Anwendungsfall. Und der Kran fährt auch, wie er soll, hebt das ungefähr 250 Kilogramm schwere Rad an, bewegt es und in der Mitte des Bewegungsvorganges, also von einem Ort zum nächsten und in der Mitte des Bewegungsvorganges öffnet sich der Greifer, das Rad stürzt herab und zerstört Teile des Equipments, das sich dort befand.
Immerhin keine Menschenleben, was ja wahrscheinlich
keine
auch
Menschenleben,
können.
Aber hat Reparaturkosten von ungefähr 250.000 Euro verursacht und der Streit ging darum, wer diese Kosten zu bezahlen hatte und eine Seite sagte, naja, da hat der Mitarbeiter was falsch gemacht, weil ja, so ein Kran öffnet sich ja nicht einfach von alleine, sondern der hat möglicherweise halt er auf den Öffnen-Knopf gedrückt. Und die andere Seite, die wir da vertreten haben, die meinte, naja, es gäbe doch Anhaltspunkte dafür, dass die Steuerungssoftware einen Fehler aufwies, der dazu führte, dass der Kran nicht ganz genau wusste, wo, an welcher Stelle er jetzt eigentlich war und möglicherweise einfach aufgrund einer fehlenden Datenlöschung dachte, er sei schon am Endpunkt angekommen. Das ist die Ausgangssituation gewesen.
Okay. Sprich, so ein bisschen Bedienfehler versus Software- oder Systemfehler.
Genau, so kann man es sagen. Also menschliches Verschulden oder menschliches Versagen, absolute Idiotie auf der einen Seite und naja, nicht ordnungsgemäß programmiert auf der anderen Seite.
Okay, und das war alles in der Prä-KI-Zeit, sodass wir es jetzt auch nicht einfach auf die künstliche Intelligenz schieben können und sagen können, es war gar keiner, es war die KI.
Also es war in der Vorintelligenzzeit.
Immerhin gab es schon Krane, Christoph.
Ja, Krane gab es, aber keine KI. Nein, man konnte es nicht reinschieben und das ist auch schon ein paar Jahre her. Und es ist deshalb auf der Liste, weil du vorhin gesagt hast, meine besten und meine schlimmsten Verfahren. Wir haben heute leider nur schlimme Verfahren.
Das ist mir nicht entgangen. Ich habe ja schon mal einen Blick geworfen auf deine Liste und hatte schon überlegt, ob ich bei dir einführe mit deine schlimmsten Verfahren. Ich glaube, ich kenne sie auch alle drei, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Den Fall hier, der ist mir jedenfalls ein
Begriff.
Genau,
habe ich auch schon viel meinen Kollegen mein Leid damit geklagt, weil allen Fällen ist gemeinsam, dass im Sachverständige dann angerufen worden sind, hier in der konkreten Situation zu der Frage, ist es ein, kann man feststellen, ob welche Ursache es hat? Ja, sprich, also kann man feststellen, entweder menschliches Verschulden oder Softwarefehler oder bleibt es unentschieden, ein sogenanntes Non-Liquid. Das Non-Liquid ist dann das, wo das Recht wieder eingreift und sich die Frage einfach danach entscheidet, wer den Beweis führen muss.
Das waren hier wie wir, ne? Weil wir ja, oder?
Ja, in erster Instanz war es die Gegenseite und in zweiter Instanz war das Gericht anderer Auffassung zur Beweislast und dann waren es wir. Und wenn wir an das Ende von diesem Fall kommen, wird auch klar, warum es mir immer noch Bauchschmerzen bereitet.
Warum es keine gute, keine schöne Situation war, dass sich das geändert hat zwischendurch.
Genau.
Genau. Also sprich, wir haben einen Sachverständigen, der womit beauftragt war und was festgestellt hat.
Ja, der Sachverständige war halt mit der Feststellung der Schadensursache beauftragt. Ja, hat dann auch vor Ort versucht, Dinge zu untersuchen, kommen wir vielleicht noch dazu. Es geht gar nicht so sehr um die Feststellung, jedenfalls mir ging es gar nicht so sehr um die Feststellung, die er da getroffen hat, sondern um die extreme Zeitdauer, die das erfordert hat und um die gänzliche Inkompetenz des Sachverständigen. Weil wie wird dann ein Sachverständiger eigentlich bestellt? Ja, das Gericht wählt den aus, wenn sich die Parteien, also im Grundsatz, wenn sich die Parteien auf eine Person einigen, dann soll das Gericht diesen zum Sachverständigen bestellen. Und wenn sich die Parteien nicht einigen können oder keine Vorschläge machen, dann greift das Gericht im Regelfall auf öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige zurück. Die werden durch die IHK in einem jetzt nicht besonders rigorosen Prüfungsverfahren. Kann sich jeder, der der Auffassung ist, er sei besonders kompetent, dort zum Sachverständigen bestellen lassen. Ein paar Voraussetzungen muss man schon haben. Man muss Zeugnisse haben, man muss nachweisen, dass man tatsächlich in dem Feld kompetent ist. Klammer auf. Und man muss auch ein paar Arbeitsproben vorlegen. Aber nach meinen Erfahrungen kann das Verfahren nicht besonders rigoros sein, weil jedenfalls im IT-Bereich, es gibt wie immer auch gute, aber es gibt auch viele, wo man sich fragt, wie sie das geschafft haben. Aber in dem konkreten Fall, ja, war ja so ein bisschen die Frage, ist es denn ein Softwarefehler? Hatten die Parteien auch schon vorher vorgetragen. Das Gericht hat aber keinen IT-Sachverständigen bestellt, sondern einen, weil es ja ein, der Kran hat sich bewegt, ja, er fuhr von einem Ort zum anderen und es hat einen Sachverständigen für Fahrzeugtechnik und Automation, beziehungsweise das mit der Automation habe ich gerade erfunden, für Fahrzeugtechnik zum Sachverständigen bestellt, der nach auch eigenem Vortrag von Software- und IT-Fragen überhaupt keine Ahnung hatte. Ja.
Und wann ist dir das aufgefallen? Was habt ihr gemacht?
Naja, wir haben natürlich versucht, dem Gericht nahezubringen, dass sie doch mal jemanden Kompetenteren bestellen sollen. Wiederholt während des ganzen Verfahrens, also schon als der benannt worden ist, aber dann in der Folge auch, als ich abzeichnete, was der so vorhatte als sachverständige Begutachtung. Und das Gericht und leider kein Einzelfall. Im Grundsatz ist die ZBO sehr, also nicht viele Paragraphen, die den Sachverständigenbeweis regeln. 12 nämlich insgesamt, ja, mit unter 13, ja, eine schöne Zahl, nee, 14 sogar. Aber die Gerichte nutzen die praktisch nicht.
Wo steht es in der ZBO ungefähr?
Das in den Paragraphen 402 fortfolgende, okay. ZBO. Sachverständigenbeweis ist ja eins von den Beweismitteln. Und die Gerichte nutzen aber die Möglichkeiten relativ selten, weil die sich gerne damit zufrieden geben, zu sagen, wir haben doch jetzt hier einen Sachverständigen bestellt, der stellt dann irgendwann sein Gutachten, dann gucken wir, was steht unten an dem Gutachten drin und das ist dann die Entscheidung, die wir da fällen. Und der Konkrete hier, der hatte dann die grandiose Idee, nicht zu schauen, ob die Software möglicherweise fehlerhaft ist, sondern den Unfall nachzustellen. Eine so wunderbare Idee, den Unfall nachzustellen, was aber mehrere Jahre Vorbereitungen bedurfte, weil der Kran war im Produktivprozess eingesetzt. Das heißt, da fuhren immer noch solche Räder. Die fielen nicht mehr herab, weil der Softwarehersteller die Software inzwischen repariert hatte. Aber ja, man brauchte den Kran. Das heißt, man musste die Produktion stilllegen und er wollte ja zu schauen, ob dann das Rad wieder runterfällt, wenn man genau denselben wenn man genau denselben Vorgang macht. Das heißt, man
musste auch das Messgerät drunter stehen, ein weiteres?
Nee, das davon hat man abgesehen, aber man hat dann ein Spezialwerkzeug herstellen lassen, das verhindert, dass für den Fall, dass sich der Kran tatsächlich öffnet, das Rad herunterfällt. Das hat man alles gemacht. Das hat, also der war auch nicht besonders schnell, der Sachverständige, hat irgendwie, ich glaube, 4 oder 5 Jahre gedauert, bis man dann soweit war. Was dann aber dazu führte, nicht dazu führte, sondern dann gab es den großen Tag. Ich war im Thüringer Raum, ich war mehrfach dort, immer schön hingefahren. Und am großen Tag stellte sich heraus, dass die dann auch extra wieder eingespielte alte Software mit den jetzigen Vorgängen nicht mehr zusammenpasste, weil man zwischenzeitlich ein Sicherungsschloss in eine Tür eingebaut hatte. Man hätte dieses Sicherungsschloss abklemmen müssen, damit die Software wieder funktioniert. Das heißt, nach 5 Jahren und Kosten von 50.000 Euro ungefähr, stellt sich heraus, dass der Sachverständige den von Ihnen vorgesehenen Experimentalverlauf gar nicht umsetzen konnte.
Und wahrscheinlich war es dann so, dass alle Beteiligten, außer die, in dem Fall ihr, ja sozusagen die Hände heben konnten und sagen, ja, wir haben ja alles nichts falsch gemacht. Der Sachverständige hat probiert, es rauszufinden, es ging nicht mehr. Das Gericht sagt, es geht nicht, also non liquid.
Genau.
Und damit haben wir die Entscheidung.
Genau, prima. So ist es dann auch gelaufen in der ersten Instanz, an diesem Punkt für uns gar nicht so schlecht, weil, wie gesagt, da ging das Gericht davon aus, dass die Beweislast bei der anderen Seite lag. Wir haben dann leider ultimativ das gesamte Verfahren verloren, weil die zweite Instanz die Beweislast anders bewertet hat. Ja. Aber der Sachverständige hat also gänzlich unbrauchbar und zwar letztlich von Anfang an erkennbar unbrauchbares Gutachten geliefert und besonders frustrierend, es hätte Möglichkeiten gegeben, ich weiß natürlich nicht, was das Ergebnis gewesen wäre, aber es hätte Möglichkeiten gegeben, da deutlich zielführender tätig zu werden.
Okay, also hört sich nach einer ziemlich katastrophalen Erfahrung an. Ich erinnere mich auch das ein oder andere Mal, dich einigermaßen frustriert aus Thüringen zurückgereist begrüßen zu dürfen. Ja, Wahnsinn. Vielleicht Fall 2.
Fall 2 ist auch langjährig, wobei da die gutachterliche Tätigkeit jedenfalls des ersten Sachverständigen nicht ganz so lange gedauert hat. Da geht es um die Frage, ob eine Software Rechte verletzt. Oder ging es um die Frage, ob eine Software Rechte verletzt. Und also letztlich darum, ob Mitarbeiter, die ein Unternehmen verlassen haben, ihr Konkurrenzprodukt mit geschütztem Wissen des Unternehmens erstellt haben oder mit ihm frei zugänglichen Erfahrungen und Wissen, das sie zuvor erworben hatten. Ja, ein klassischer Fall, so Urheberrecht und ein bisschen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Ja. Mhm. Und wir haben den ehemaligen Arbeitgeber vertreten und die Frage war, ist die neue Software, die auf den Markt gebracht haben, praktisch die alte Software oder haben sie tatsächlich da was Neues programmiert? Und wir haben fein im einstweiligen Rechtsschutz sogar eine Besichtigung vorgenommen und der Gutachter hat sich die Software und unsere Vergleichssoftware angeguckt und hat uns ein Ergebnis geschickt. Irgendwie, ja, mindestens die Hälfte der Software stimmt überein. Ja, waren wir jetzt der Auffassung, naja, da ist ja der Fall schon fast gewonnen.
Und hat er sich den Code angeschaut denn? Oder was
er hat sich den Code beziehungsweise er hat sich nicht den Code angeschaut, leider, sondern er hat Prüfsummen verglichen der Software. Das heißt, er hat sich nicht im Einzelnen angeguckt, was die was der Quellcode hergibt, sondern er hat das Zeug zerhackt, Prüfsummen gezogen und die Prüfsummen verglichen und waren identisch in größeren Teilen. Und dann haben wir auf dieser Basis einen Schadensersatzprozess geführt. Wie gesagt, der Sachverständige war im einstweiligen Rechtsverfahren, dann einen Schadensersatzprozess geführt, im Vollbewusstsein oder im Vollgefühl, dass wir das schon gewinnen werden. Und dann kam ein Privatgutachter der Gegenseite und sagte, naja, also dieses Gutachten, das da der gerichtliche Sachverständige im einstweiligen Rechtsschutz erstellt hat, sei Schrott. Das sei doch alles Open-Source-Software. Und wir haben dann noch ein bisschen gehofft, dass wir uns vernünftig verteidigen können, beziehungsweise unseren Angriff aufrechterhalten und haben ein Obergutachten eingefordert, was letztlich dann, wenn unterschiedliche Sachverständige zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, der Weg ist, die Wahrheit in Anführungsstrichen zu ermitteln. Der Obergutachter war auch kompetent, aber er hat uns nicht recht gegeben, sondern er hat halt ist zu dem Ergebnis gekommen, ja, die stimmen zwar überein, die Checksummen, die da im Raum stehen, aber öffentlich zugängliche Libraries, die beide verwendet haben. Was jetzt nicht heißt, dass da nicht abgekupfert worden ist, aber was bedeutet, dass wir es nicht beweisen können oder nicht beweisen konnten.
Okay. Vielleicht zwei Fragen drängen sich mir auf. Erstens, inwieweit hat der fürs EV-Verfahren bestellte Sachverständige Wirkung fürs Hauptsacheverfahren?
Man kann Gutachten aus, also Sachverständigengutachten zu einheitlichen Fragen in anderen Verfahren verwenden.
Okay, gut, hier war es ja die identische Frage, das lag ja dann nahe.
Genau.
War wahrscheinlich auch die gleiche Kammer.
Auf die gleiche Kammer. Man kann es also als Beweismittel verwenden, aber natürlich kann jedes Beweismittel angegriffen werden. Ja. Und es ist dann eine Beweislastfrage möglicherweise, ja, haben wir schon öfter heute gehört, was die Beweislast, wie wichtig die dann wird. Aber es steht natürlich frei, ein Gutachten anzugreifen, was durchaus Sinn machen kann.
Ja. Ja. Und die zweite Frage, du sagst, die anderen hätten dann einen Privatsachverständigen Gutachten beauftragt. Sag mal noch einen Satz dazu.
Privatgut, also Privatsachverständige, das ist immer so ein bisschen, also meistens ein Streitpunkt, wer dann die Kosten tragen muss, ist sonst gar nicht so unüblich, wenn man sich versucht, über eine Situation Klarheit zu verschaffen. Das Problem mit dem Privatsachverständigen ist, der ist kein gerichtlich bestellter Sachverständiger.
Genau, also man beauftragt den selber, bezahlt den selber, genau, unabhängig von der Beweislast.
Und das, was ein Privatsachverständiger feststellt, ist Parteivortrag. Ja. Aber eben substantierter Parteivortrag, der im Zweifel ein Gericht dazu bewegt, der Sache nochmal nachzugehen.
Ja. Man muss halt sich schon bewusst sein, die Privatsachverständigen, die werden da dann jetzt nicht lügen, ne? Aber es ist natürlich schon denkbar, dass oder anders in den Prozess eingeführt werden, natürlich nur Gutachten, die zu dem richtigen aus Sicht der jeweiligen Partei Ergebnis kommen. Ne? Also die könnten theoretisch, wird hier nicht der Fall gewesen sein, aber könnten die drei Gutachter beauftragen und nehmen einfach das Gutachten, was am schönsten ist, am besten ist und reichen das ein. Ne? Also insofern, da kommt sagen wir mal, der Mangel an Überzeugungskraft her, den man dann so ein Privatgutachten...
Genau, aber der Vorteil eines Privatgutachtens, eines objektiven Privatgutachtens ist halt, dass man sich jemanden aussuchen kann, der potenziell kompetent ist. Der ist natürlich verbrannt für das Verfahren, kann dort nicht mehr als gerichtlicher Sachverständiger auftreten. Aber wenn es um tatsächliche wenn es um Tatsachenfragen geht und nicht so sehr um Bewertungen, ja, die Sachverständigen werden ja manchmal auch zu Bewertungen befragt, wenn es um Tatsachen geht, dann kann einem das schon helfen. Und ich habe den Fall ausgewählt, weil es halt man darf dem, selbst wenn der Sachverständige was Positives sagt für einen, ja, darf man dem nicht zwingend trauen. Ja, sondern man muss schon auch im Hinterkopf haben, dass selbst ein gutes Sachverständigengutachten in der nächsten Instanz oder im nächsten Schritt einem auf die Füße fallen kann. Und ja, wenn man nicht hundertprozentig überzeugt ist von der Qualität, es meistens besser ist, nochmal jemanden zu fragen, der wirklich Ahnung hat.
Nicht nur Prüfsummen von Open Source Libraries.
Nicht nur Prüfsummen von Open Source Sachen zu ziehen. Am besten natürlich, man weiß es selber, bloß dass der Anwalt, der glaubt, dass er alles selber weiß, der
naja, aus anderen Gründen verloren.
Der hat aus anderen Gründen verloren. Ich wollte noch ganz kurz, das wirklich Frustrierende war dann, in dem Hauptsacheverfahren ging es dann ja um die Ergebnisse der Bewertung. Da haben wir versucht, die alten gesicherten Dateien wieder zu bekommen. Darauf haben wir die Auskunft bekommen, die seien nicht mehr vorhanden, man könne sie nicht mehr finden. Dann haben wir ein Gutachten auf der Basis von des Privatgutachtens erstellen lassen. Und anderthalb Jahre später kam dann die Nachricht, man hätte sie jetzt doch gefunden. Also der eine Gutachter sei ausgeschieden und beim Aufräumen in dessen Büro hätte man in irgendeiner Ecke hätte man die Festplatte gefunden mit den Dateien. Das ist deshalb ärgerlich, weil wir dann noch ein weiteres Gutachten erstellt haben. Klammer auf, das Ergebnis konnte man sich so ein bisschen denken, aber unter rechtlichen Gesichtspunkten war es dann erforderlich, das nochmal zu prüfen. Das heißt, wir haben insgesamt den Obergutachter dreimal damit befasst, dass wirklich, wirklich unnötig gewesen ist und 10 Jahre gedauert hat.
Genau, also das Schlimmste an dem Fall ist nicht, dass die Mandanten verloren haben, sondern das ganze Sachverständigen, der Sachverständigen-Wahnsinn.
Naja, also dass die Mandanten verloren haben, ist natürlich auch grausig.
Vor allem aber, für die Mandanten. Ja gut, aber wenn es so war, dass die nicht keine Geschäftsgeheimnisse gestohlen haben, sondern auf Open Source, die ja die Mandanten hoffentlich ordnungsgemäß veröffentlicht, mit einem Quellcode-Hinweis versehen haben und, dann waren die Mandanten vielleicht sauer, aber letztlich schlecht informiert, was ihre ehemaligen Mitarbeiter
genau, wirklich getan haben. Letztlich über den Inhalt der eigenen Software nicht so im Bilde, wie man sein sollte.
Jo. Dann zu deinem drittschlimmsten Fall.
Ja, der drittschlimmste Fall ist auch langwierig gewesen. Ist Streit um einen Dienstleisterfehler. Ja, der IT-Dienstleister unternimmt die Systemwartung, ja, unter anderem auch die Einrichtung und Durchführung von Backups. Aber er wird erst, also ja, war erst nicht so umfangreich tätig und dann wird ihm das alles übertragen. Und an dem ersten Tag, als er anfängt, sich das Systemmonitoring einzurichten, bricht das Backup zusammen. Ja. Der Dienstleister macht was an dem System, das ist unstreitig, aber er richtet eigentlich nur einen Monitoring-Client ein, fasst das Backup gar nicht so richtig an. Und dann ist am nächsten Tag, läuft die IT nicht mehr, ja, das ERP-System ist gelöscht und es gibt so ein bisschen den Anschein.
10 Jahre lief das vernünftig, jetzt sind sie da und alles ist kaputt.
Genau, so ungefähr, also jetzt immer vor dem Hintergrund kann man vielleicht auch die Frustration und die Aufregung des Auftraggebers verstehen. Ja, der ja, stellt sich so ein bisschen, oder es gibt dann so ein bisschen die Frage, oder das gibt den Verdacht, weil so richtig feststellen kann man es nicht mehr. Als wir da mit befasst worden sind, gab es die Originalsysteme nicht mehr, sondern nur noch Teile davon, dass die Sicherungsroutine nicht auf das Bandlaufwerk gesichert hat, sondern auf die Arbeitsplatte. Und also auf die Productive Environment, etwas, was eigentlich nicht passieren sollte und nicht passieren darf und keiner so richtig erklären kann, warum. Und auch dort gab es dann wieder die Frage, erstens, wie ist denn der Schaden zustande gekommen, also die Ursache, ja. Und in einem zweiten Schritt die Frage, war unserem Mandanten, in dem Fall dem Dienstleister, einen Vorwurf zu machen. Und das hat sich auch länger gezogen, weil verschiedene Sachverständige, ja, es gibt so einen gewissen Faden, der sich durch alles hindurchzieht, da tätig waren. Aber warum mussten verschiedene Sachverständige da tätig sein? Weil der erste Sachverständige befasst worden ist, der ja, wie gesagt, die Frage hatte, was war denn die Ursache für diesen Fehler? Der hat nicht diese Frage beantwortet, sondern der hat die Frage beantwortet, hätte es ein funktionierendes Backup geben müssen? Ja, also eine etwas andere Frage, die vielleicht auch spannend ist, die auch die Gegenseite möglicherweise hätte stellen können. Aber am Eingang haben wir ja gesagt, Sachverständige kommen ins Spiel, wenn die Parteien Sachvortrag machen und eine Beweisbehauptung erstellen. Und der ist dann aber zu dem Ergebnis gekommen, ja klar, ist unsere Mandantin schuld, weil wenn sie alles richtig gemacht hätte, dann gäbe es ja ein funktionierendes Backup. Ja, so apodiktisch, jetzt gar nicht so total fernliegend, aber hatte mit der konkreten Beweisfrage und dem Streit auch gar nichts zu tun. Und das ist eine Gelegenheit gewesen, wo wir einen Ablehnungsantrag gestellt haben, weil man kann Sachverständige ablehnen, man kann sie leider nicht ablehnen wegen Inkompetenz.
Das hätten wir in den beiden vorhergehenden Fällen sonst gemacht.
Aber man kann sie ablehnen, wenn es Gründe gibt für Zweifel an der Unparteilichkeit. Das kann gleich am Anfang, ja, jemand, der regelmäßig für eine der Parteien tätig ist zum Beispiel, der kann wohl nicht als Sachverständiger für beide tätig sein.
Aber, also fürs Gericht, ne, das ist so ähnlich, wie man einen Richter ablehnen kann, weil Gründe anders geben, an der Unparteilichkeit zu zweifeln, einen Befangenheitsantrag stellen kann, kann man das auch bei Sachverständigen machen, was nicht heißt, dass der dann sofort raus ist. Ne?
Genau, was nicht heißt, dass der dann sofort raus ist, wobei meine Erfolgsquote bei Sachverständigenablehnungen ist deutlich höher als bei Richterablehnungen. Okay. Nämlich, ich habe eine Richterin mal erfolgreich abgelehnt, aber ich habe 4 Sachverständige, nicht viel, aber das ist deutlich, deutlich mehr. Und der konkrete Fall war auch erfolgreich mit der Ablehnung, weil was der Sachverständige nicht machen darf, ist, er darf sich nicht an die Stelle des Richters setzen. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass er seinen Auftrag überschreitet. Und das gibt der betroffenen Partei regelmäßig Grund, an der Unbefangenheit zu zweifeln. Klammer auf, tatsächlich, der war befangen, der war einfach der Auffassung, ja.
So arbeitet man nicht als IT-Dienstleister.
Genau, so arbeitet man nicht als IT-Dienstleister und hat sich aber um sonstige Fragen nicht so viel Gedanken gemacht.
Ist möglicherweise auch ein Problem der, ich will nicht sagen der Ausbildung, aber dessen, ja, für viele, ich habe ja nun nicht so furchtbar viel Erfahrung, aber ein, zwei Sachverständige habe ich auch schon erlebt und man hat, diesen Eindruck, dass sie sich sozusagen nicht nur meinen, mit ihrem Gebiet auszukennen, zum Beispiel der Fahrzeugtechnik oder der Software, sondern dann eben auch den Fall entscheiden zu wollen. Das wissen die vielleicht manchmal gar nicht so sehr, auch wenn das Gericht das vielleicht vorher sagt und so, aber und ihnen ja eine sehr konkrete Frage stellt. Aber die beantworten was ganz anderes, als man gefragt hat und sagen hier, merkt man ja manchmal auch die Gutachten an, wer da Recht hat, das ist ja nicht deren Aufgabe.
Genau, da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen und zutreffenden Punkt an, lieber Martin, nämlich so den menschlichen Aspekt bei dem Sachverständigen. Sachverständige fühlen sich ja manchmal berufen, dazu auch zu Dingen etwas zu sagen, von denen sie keine Ahnung haben und den Parteien oder noch schlimmer dem Gericht zu helfen, indem sie zu einem möglichst klaren Ergebnis kommen, selbst wenn diese Situation gar nicht so klar ist. Ja, und je gefestigter das Feld ist, umso besser kann man abschätzen, was von den Aussagen zu halten ist. Das heißt, Bausachverständige, wo ja so ähnlich die Parallelen von Baurecht und IT-Recht haben wir ja schon wiederholt gesprochen, wo jedenfalls Sachverständige gang und gäbe sind. Ob das Fundament richtig ausgeführt ist oder nicht, das lässt sich relativ klar festlegen.
Das kannst du auch, ne?
Also ich kann alles.
Ja, genau.
Aber eine bestimmte Handlungsweise im Bereich der IT, der viel, viel flexibler ist und viel weniger klare Normungsvorgaben hat, ob das da sinnvoll gewesen ist oder nicht und vor allen Dingen, ob es kausal für irgendeine andere Folge war, wenn das System nicht mehr da ist, das ist sehr praktisch nicht zu beantworten. Und trotzdem finden sich immer Sachverständige, die das dann im Zweifel eine klare Meinung haben.
Vielleicht, ich meine, es ist natürlich, versteht man ja auch, dass die eine klare Meinung haben wollen. Sie sind sehr Sachverständige und die und im Saal dann oder heutzutage vielleicht in einer Videokonferenz, die mit dem meisten Sachverstand diese Frage betreffend und fühlen sich dann vielleicht auch berufen. Aber es ist natürlich auch so, du hast es vorhin erwähnt, Sachverständige sind ein Beweismittel unter mehreren. Was anderes wäre der Zeugnisbeweis. Da ist ja auch ganz oft, dass man zwar denkt, der Zeuge weiß, was er sagt und hat die Antwort auf die Frage, die man ihm stellen möchte, stellt sich aber raus, der hat es doch nicht gesehen oder gefühlt oder...
So wie es den alten Anwaltsspruch gibt, oder Richterspruch ist es, glaube ich, sogar, dem Zeugen glaubt man, außer das Gegenteil ist bewiesen, haben die Gerichte leider auch eine Tendenz, relativ unreflektiert den Sachverständigen zu folgen. Und wie vorhin schon gesagt, sich auch aus der Begutachtung in einem Maße herauszuhalten, was manchmal dem Verfahren nicht wirklich förderlich ist. Und jetzt ganz unabhängig von dem Ergebnis, weil der Sachverständige eben auch nicht wissen kann und auch nicht wissen muss, worauf es dem Gericht dann am Ende ankommt. Und wenn dann eine pauschale Antwort kommt, aus der Richter dann auch wieder irgendetwas macht, dann ist niemandem gedient.
Drei, vier Fragen vielleicht noch. Die erste, die mir jetzt da gerade einfällt, hast du dann als Anwalt Einflussmöglichkeit? Also kannst du sozusagen, der Sachverständige kriegt seinen Auftrag, der wird ja dann erstmal noch gar nicht sozusagen eingeführt. Es gibt ja keinen Termin zur mündlichen Verhandlung, wo der erstmal erscheint und dann alle damit erörtern, was er...
Doch, okay. Könnte es geben. Die ZPO sieht das ausdrücklich vor. Bevor der Auftrag bevor die Beweisfrage konkretisiert wird oder bevor auch das Prüfprogramm des Sachverständigen konkretisiert wird, kann der gehört werden. Und das Gericht kann ihn einweisen in den Fall. Dazu sind die Parteien zu laden, die können sich dann dazu äußern. Ist mir noch nie passiert.
Okay, deshalb kenne ich das nicht, weil es nicht mal dir passiert ist.
Sprich,
die kriegen dann einen schriftlichen Auftrag mit Sachverhalt. Kriegen die komplette Akte?
Die kriegen im Regelfall die komplette Akte. Eigentlich ist das Gericht gehalten, den Sachverständigen, also wenn die sachverständige Tätigkeit nicht in der Feststellung bestimmter Tatsachen liegt, sondern in der Bewertung bestimmter tatsächlicher Umstände. Und zwar also in der fachlich-technischen Bewertung, nicht in der rechtlichen Bewertung. Könnte das Gericht Ihnen auch sagen, welche Tatsachen die zugrunde zu legen
haben?
Aber Der Regelfall ist einfach, dass sie irgendwie die Beweisfrage ohne weitergehende Erläuterung bekommen, die Gerichtsakte und die Ansage, also wenn das Gericht an einer gewissen Beschleunigung interessiert ist, in 3 Monaten hätten wir gerne das Gutachten.
Sprich, der Einfluss, den du dann als Parteivertreter hast, ist dann überschaubar.
Es gibt natürlich, also wie gesagt, die ZPO gibt dem Gericht relativ viel Einflussmöglichkeiten und man kann auch als Anwalt darauf hinwirken, dass das Gericht diese ausübt, indem man an das Gericht schreibt und dem sagt, die Beweisfrage ist nicht zielführend, der Sachverständige ist nicht zielführend tätig, der Sachverständige ist untätig, etc. pp. All diese Einwände verpuffen meist, weil das Gericht halt die Tendenz hat, jetzt habe ich einen Sachverständigen bestellt, der macht jetzt erstmal, jetzt kümmere ich mich um andere Dinge. Und alle Fragen, die den Sachverständigen betreffen, abgesehen von der Ablehnung, sind nicht gesondert justiziabel. Das heißt, es sind Zwischenentscheidungen des Gerichts, die gibt es keine Rechtsmittel. Die kann man dann im Rahmen der Berufung angreifen oder der Revision. Aber die, isoliert kann man sich nicht dagegen wehren.
Okay. Vielleicht ein Satz noch, wer bezahlt den Sachverständigen?
Die unterliegende Partei. Und zwar brutalerweise auch, wenn der Sachverständige gar nicht so richtig zielführend tätig geworden ist. Im Grundsatz kann man das dann angreifen, aber die Schwelle dafür, dass der Sachverständige seine Vergütung verliert, ist sehr, sehr hoch. Inkompetenz reicht nicht, wie schon gesagt. Und auch die Schwelle, dass etwa die Staatskasse das zu tragen hätte, was man unter bestimmten Umständen bei nicht zielführender Prozessführung durch die Gerichte beantragen kann, ist auch extrem hoch. Habe ich auch beides noch nicht erlebt.
Okay. Und du hast schon einiges erlebt.
Und ich habe schon einiges erlebt.
Wie wir hier jetzt in den 3 Fällen schon gesehen haben. Bevor wir vielleicht zum Fazit und so ein bisschen Abschlussbemerkung von dir kommen, noch eine Frage. Also ich schreibe dann kaum noch keine Schriftsätze mehr. Ab und zu lasst ihr mich mal reingucken, aber eigentlich nicht mehr so richtig. Aber was mir schon noch in Erinnerung ist, ist Beweis-Doppelpunkt Sachverständigengutachten ist ja nahe an dem meistgeschriebenen Satz oder Satzfragment in den Schriftsätzen. Dennoch ist es ja schon nach meiner Beobachtung eher die Ausnahme als die Regel, dass man jetzt in Prozessen Sachverständige tatsächlich hört. Was würdest du, erstens stimmt es, was ich sage, und zweitens, was würdest du sagen, ist so die, wenn man es sagen kann, aber vom Gefühl her, die Quote, wo Sachverständigengutachten angeboten wird als Beweis und das tatsächlich dazu kommt?
Also, du hast Recht und Unrecht.
Ja.
Es ist sicherlich das am meistgeschriebene, eigentlich mehr nur noch Beweis NN.
Wie vor.
Aber die Quote, das ist tatsächlich, es kommt häufiger zu Sachverständigengutachten, also jedenfalls im IT-Bereich häufiger zu Sachverständigengutachten, als dass du es jetzt angedeutet hast, weil einfach Tatsachenfragen streitig sind. Regelmäßig drohen die Gerichte natürlich den Parteien mit, dann müssen wir einen Sachverständigen bestellen. Und was sich jetzt ergeben haben sollte aus unserem kleinen Diskurs, ist das eine ernstzunehmende Drohung, weil der Sachverständige...
Drohung ist, das weiß ich noch, ist das in Aussicht stellen eines empfindlichen Übels, auf dessen Eintreten der drohende, Einfluss zu haben vorgibt.
Genau.
Und hier plus.
Völlig plus, insbesondere das Übel, ist potenziell groß, weil die Ergebnisse lassen sich schwer vorhersagen. Auf 2 Ebenen. Erstens, was sagt der Sachverständige? Zweitens, was macht das Gericht daraus? Und es dauert halt Ewigkeiten, ja, oder potenziell dauert es sehr, sehr lange.
Und warum drohen die nur für die nicht Prozesserfahrenen, die drohen, damit sich die Parteien gefälligst einigen?
Genau, die drohen, weil es doch viel günstiger ist, man würde sich jetzt einigen. Die Kosten der Sachverständigenbegutachtung sehr, sehr unterschiedlich. In dem IT-Bereich meistens nur Zeitaufwand des Sachverständigen, das ist also überschaubar. Ist jedenfalls nicht so teuer wie der Zeitaufwand der Anwälte. Aber sobald es um technische Untersuchungen geht, Bauwerksöffnung, da kostet dann sehr viel Geld, aber im IT-Prozess.
Kran neu hinstellen, neu ausrichten,
Software alles einspielen. Runterfallen lassen, genau, das ist natürlich
Sicherheitsschloss nicht abmachen.
Exorbitant teuer, aber für die Prozesse, nicht für alle, aber für einen Großteil, ist einfach der zeitliche Ablauf und die Unvorhersehbarkeit und der Umstand, dass man sich dann mit den Sachverständigen, mit den falschen Sachverständigengutachten auseinandersetzen muss. Ja, das ist ja mit einem Gutachten dann nicht getan. Dann gibt es erstes, zweites, drittes Ergänzungsgutachten. Dann fällt der Sachverständige aus, weil er krank ist oder überlastet oder was auch immer.
Oder einfach nicht antwortet.
Das, oder nicht antwortet.
Das ist überlastet Thema.
Dann findet sich am Ende eine andere Besetzung der Kammer, die beschließt, dass es auf die Beweisfrage doch gar nicht ankommt.
Und so könnten wir jetzt noch lange fortsetzen mit Christophs kleiner Frustattacke, was die Sachverständigen angeht. Das taugt ja schon fast als Fazit. Oder
ja,
hast du noch einen versöhnlichen Abschlusssatz?
Ja, ich wollte schon etwas Versöhnlicheres sagen, weil das waren jetzt Extremfälle die sollten eigentlich nur illustrieren, dass das, was du gesagt hast, nämlich dieses, dann kommt halt ein Sachverständiger, dass es ein zweischneidiges Schwert ist und man sich sehr, sehr gut überlegen sollte, bereits im Vorfeld, welche Tatsachen, Beweistatsachen man gegebenenfalls auf diesem Wege beweisen müsste und das, wenn möglich, vermeiden. Es gibt kompetente Sachverständige. Es lohnt sich sehr, an einem Kreis zuverlässiger Sachverständiger zu arbeiten. Ja, das Schlimmste, was tatsächlich passieren kann, ist, dass das Gericht irgendjemanden aus der Liste greift. Der kann sehr, sehr gut sein. Mutmaßlich ist das nicht. Es geht nicht ohne Sachverständigen, weil oder nicht in allen Fällen ohne Sachverständigen. Und die ZPO gibt eigentlich sehr, sehr viel Spielraum und Handlungsmöglichkeiten für das Gericht, auf sinnvolle Sachverständigengutachten hinzuwirken, auch auf schnelle Begutachtung und auch darauf, dass inkompetente Sachverständige aus dem Verkehr gezogen werden. Passiert bloß leider nicht.
Ja. Genau, aber um es wenigstens zu versuchen, braucht man Leute wie Christoph, die dann eben auch so ein IT-Verfahren so führen können, dass wenn es auf das Sachverständigengutachten ankommen sollte, weil man sich nicht geeinigt hat und auch ansonsten nicht heraus sich finden lässt, ob Kausalität besteht, ob eine Pflichtverletzung vorliegt oder wenn man gerade beweisen möchte, dann braucht man Leute, gute Anwälte, die dann da entsprechend einwirken können.
Braucht immer gute
Anwälte. Man braucht immer für alles Mögliche gute Anwälte. So, damit sind wir tatsächlich am Schluss von Ausgabe 65 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, angekommen. Es ging, ihr habt es gehört, um Sachverständige, vor allem in IT-Verfahren. Lieber Christoph, vielen Dank, dass du da warst.
Lieber Martin, danke, dass ich hier sein durfte.
Es ist mir immer ein Vergnügen. Mir bleibt der Hinweis darauf, dass wir am Donnerstag, wenn ich das richtig im Blick habe, weitermachen mit Lasse Konrad zu Cyberverfahren, also wieder IT-Verfahren, aber vielleicht nochmal ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Und es freut mich, wenn wir uns oder ihr mich und den Lasse dann auch am Donnerstag hört und ansonsten uns treu bleibt und auch die weiteren Folgen entsprechend zur Kenntnis nehmt. Bis dahin, bleibt fit und munter und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Thank you.